Männer verdienen das Geld, Frauen schmeißen den Haushalt und erziehen die Kinder. Diese klare Rollenverteilung ist ja längst zum Glück Schnee von gestern. Aber gleichberechtigt sind Partnerschaften heute deshalb längst noch nicht. Immer noch übernehmen Frauen 2/3 der unbezahlten Hausarbeit und die Kinderbetreuung. Das steht so im 3. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Wie kann Lebens- und Arbeitszeit gerechter verteilt werden? Welche Bedingungen müssen dafür geschaffen werden? Und welche Rolle spielt dabei bezahlte und unbezahlte Care-Arbeit? Damit beschäftigt sich die feministische Zeitpolitik. Und ihr wollen wir in dieser Folge von Wagnis Wissen näher auf die Spur kommen. Wagnis Wissen ist ein Wissenschaftspodcast von De Gruyter mit mir, Nadine Kreuzhaler, und Gästen aus der Wissenschaft zu drängenden Fragen unserer Gegenwart. Mein Gast diesmal ist Janina Gläser. Sie forscht und lehrt rund um Themen zu Gender und Care, Sozialpolitik und Feminismus an der Evangelischen Hochschule Berlin. In dem Band Politiken der Reproduktion im Transkript Verlag, das ist ein Partnerverlag von De Gruyter, ist ihr Aufsatz »Feministische gewerkschaftliche Zeitpolitik – Care-Arbeit vom Kopf auf die Füße« erschienen. Ich freue mich, dass Janina Gläser mir jetzt zugeschaltet ist. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Wann hatten Sie denn zuletzt das Gefühl, richtig viel Zeit zu haben?
Da kann ich zumindest sehr schnell schon mal sagen, das war auf jeden Fall in der Zeit, bevor ich meine Kinder bekommen habe. Ja, also wahrscheinlich hatte ich sehr viel Zeit irgendwann in der Kindheit oder so, weiter zurück, wie es aber gar nicht mehr so präsent ist. Und dann auf jeden Fall nach dem Abitur, so, da habe ich ein bisschen gejobbt und dann bin ich 3 Monate verreist. Und in dieser Zeit habe ich die Memoiren von Marcel Proust gelesen. Kennen Sie den? Weil, wenn man den kennt, das ist eine sehr lange Reihe, ne, an Büchern, dann weiß man, also ganz langen Sätzen über die ganze Seite hinweg und so. Also wenn man das kennt, dann weiß man, wer das ganz gelesen hat, der muss auf jeden Fall ein ganz schönes Zeitprivileg gehabt haben. Und das hatte ich dann wohl in dieser Zeit. Kann Ihnen auch gleich sagen, wann ich das Gefühl hatte, wann ich das letzte Mal ganz wenig Zeit hatte. Und es war nämlich in der Corona-Pandemie. Da bin ich mit dem Auto gefahren. Da kam auch ein Beitrag von Deutschlandfunk, auch wieder irgendeine Literatursendung. Das war mitten in der Corona-Pandemie. Die Moderatorin hat dann so gesprochen davon, dass es ja jetzt eine Zeit sei, in der wir, also es ging so ein bisschen ins Nostalgische, dass wir alle so ein bisschen jetzt ja darauf gezwungen sind, uns auf uns selbst zurückzuziehen und die ganzen Literatur, die bis jetzt liegen gelegen ist, endlich mal wieder lesen können und so. Und da bin ich auch ein bisschen aggressiv geworden in der Zeit, weil für mich war das halt genau das Gegenteil. Es war eine Zeit der ganz besonderen Verdichtung, wo Erwerbsarbeit, die Erziehung der kleinen Kinder und das alles bei sich zu Hause zusammengefallen ist.
Ja. Oh ja, diese Zeit haben viele verschiedene Menschen so ganz unterschiedlich wahrgenommen. Ne? Für die einen war es ein Gewinn von Zeit und für die anderen aber der totale Verlust jeglicher Zeit für sich selbst und für die eigenen Bedürfnisse, wie Sie es gerade schon beschrieben haben. Da kam Kinderbetreuung, vielleicht auch Pflege von Angehörigen und dann noch Homeoffice und alles auf einmal. Ja, auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust.
Ich kenne auch den Titel, ja. Ja, genau. Und das zeigt ja auch, also wenn Marcel Proust so lange Memoiren schreiben konnte, hatte er auch ziemlich großes Zeitprivileg. Dass er auf die Suche gehen konnte nach der verlorenen Zeit. Also intellektuelle Beschäftigung setzt auf jeden Fall Zeitprivilegien voraus, ja.
Ja, total. War denn, Sie haben ja gerade schon erzählt, dass der Moment, als Sie Kinder bekommen haben, dass da sich das Zeitempfinden für Sie auch grundsätzlich verändert hat. War das auch der Moment, als Sie gemerkt haben, Zeit, das ist gar nicht unbedingt nur etwas Privates, sondern etwas sehr Politisches und ja auch Wissenschaftliches in Ihrem Fall?
Ja, das kann ich mehrfach bejahen, dass dieses der Umstand, dann Kinder bekommen zu haben, die ganze Care-Arbeit, die dann damit ganz plötzlich so über einen einbricht, auch wenn ich mich vorher schon mit der Thematik beschäftigt hat, das war nochmal ein ganz, ganz, ganz entscheidendes Moment, ja. Also, aber davor habe ich sehr, sehr lange eigentlich gar nicht darüber nachgedacht, inwiefern Zeit verknüpft ist mit zum einen was Privaten und zum anderen was Politischen. Ich habe jetzt, das ist jetzt, dass ich jetzt so viel über Literatur rede, aber ich habe zum Beispiel als, vielleicht war das schon ziemlich früh so in meinem Bewusstsein schon mit so Erzählungen wie rund um Momo. Ja, kennst du auch die Geschichte von Michael Ende? Und da gibt es doch diese grauen alten, also ich weiß, sind sie alt? Aber es gibt auf jeden Fall die grauen Männer. Ne?
Ja.
Und sie kommen von der Zeitsparkasse und versuchen den Menschen die Zeit irgendwie so zu enteignen. Und dann gibt es Beppo, den Straßenkehrer, der ganz lange Straße zu fegen hat. Und aber es ist so nach und nach macht, sich dann umdreht, merkt, er hat die ganze Straße gekehrt. Es gibt die Schildkröte, die stark ist, weil sie langsam ist. Also da ist, denke ich, schon so ein Bewusstsein, dass es entstanden ist, gibt auf jeden Fall. Ne? Also, und als ich mich dann später mit Geschlechterungleichheiten auseinandergesetzt habe oder auch mit der Bewertung von Fürsorgearbeit, von Care-Arbeit. Wenn ich von Care-Arbeit spreche, dann meine ich so Haushalts-, aber auch Fürsorgetätigkeiten, die im Kontext von unbezahlter Sorgearbeit, die im Kontext halt von Haushalt stehen. Und das kann sowohl heimbasierte Tätigkeiten sein, also sowas wie Putzen, Waschen, Kochen und so weiter, aber auch Care-Berufe, zum Beispiel Kinderbetreuung oder in der Altenpflege, kann aber auch die Sorge um sich selbst bedeuten. Und weil das so eine Breite an Tätigkeiten umfasst, bedienen wir uns gerne so diesen Anglizismus Care, weil das einfach alles ganz gut zusammenfasst und man keinen entsprechenden Begriff in der deutschen Sprache gefunden hat.
Mhm.
Und das kostet ziemlich viel Zeit, ja, die Reproduktion menschlichen Lebens ist eine unabschließbare im Prinzip Tätigkeit, zumindest solange das menschliche Leben weiter existieren will. Sie ist aber zugleich unglaublich entwertet, also hat nicht so ein, ihr wird von der Gesellschaft nicht ein großer produktiver Wert zugewiesen. Und wenn sie den aber hätte, dann würde sich ja viel verändern, würden vielleicht Freiräume, wieder neuere Zeiträume entstehen für selbstbestimmte Tätigkeiten und so weiter. Das heißt, also vor allem für die, die diese unbezahlte Sorgearbeit erbringen, sind oft Frauen, oft mit Migrationsgeschichte. Und allein das ist ja schon ein Politikum.
Inwieweit spielt denn da die feministische Zeitpolitik eine Rolle? Was verstehen Sie denn darunter ganz genau?
Also meines Erachtens will feministische Zeitpolitik die in der unbezahlten Sorgearbeit steckende Zeit, ja, als eine unglaublich wertvolle Ressource verstanden wissen, die essentiell wichtig ist für die Gestaltung von Arbeit und Leben. Und über den Begriff der Zeit, ja, begehrt sie damit gewissermaßen auf. Also sie rebelliert, könnte man auch sagen, gegen ein gängiges Verständnis von Lohnarbeit, was außerdem so unglaublich unverschämt und androzentrisch daherkommt. Also es ist häufig, das sich zieht auf den potenziell immer arbeitsfähigen, gesunden, zumeist weißen Mann, der dann auch noch keine Sorgeverantwortung trägt. Das heißt, alle die, die Sorgearbeit leisten, die sind sowieso schon mal strukturell benachteiligt. Und es geht dann jetzt darum, dass die Rahmenbedingungen geschafft werden, die ihrer eigentlichen Wertigkeit, also strukturellen Wertigkeit entsprechen. Über Corona haben wir so eine neue Vokabel in unseren Wortschatz integriert, ein neues Wort, das in der Systemrelevanz, ja, also Care-Arbeit ist systemrelevant, aber ist eben zugleich systematisch verkannt. Und das politisiert feministische Zeitpolitik.
Mhm. Da spielen ja die Gewerkschaften auch eine große Rolle, ne? Also sie beschäftigen sich ja in ihrem Aufsatz mit gewerkschaftlicher feministischer Zeitpolitik. Inwieweit können Gewerkschaften da etwas ausrichten?
Ja, also ich finde es sehr spannend, die Rolle, die die Gewerkschaften einnehmen oder potenziell einnehmen könnten auf dem Arbeitsmarkt, der sich ja über den sozialen Wandel jetzt auch weiterentwickelt. Wir können beobachten, dass Care- und Care-Berufe, dieser Care-Bereich auch in bezahlter Form immer mehr wächst. Und Gewerkschaften sind ja klassisch, beschäftigen sich mit einer Arbeitsbedingung, guter Arbeit und so weiter. Ihre Aufgabe ist es, ArbeitnehmerInteressen zu vertreten und gegebenenfalls auch gegen die Interessen der ArbeitgeberInnen irgendwie durchzusetzen. Sie sind sehr fixiert auf die Lohnarbeit, also immer noch auch sehr ausgerichtet an männlichen Ernährermodell. Und ich finde es halt jetzt spannend, ob sie in der Lage sind, feministische Zeitpolitik umzusetzen und Zeitwohlstand auch als ein allgemeines Gut sozusagen zu erkämpfen und zu verteidigen und damit maßgeblich auch einen Beitrag mitbestimmen oder einen Beitrag leisten können, wie sich Erwerbsarbeit heute entwickelt. Und da müsste ich auch jetzt noch ein bisschen ausführen. Wenn wir uns den Arbeitsmarkt heute ja anschauen, oder vielleicht sogar noch ein bisschen zurück, eine der Hauptideen der Gewerkschaften oder womit sie sich beschäftigt, ist, kürzere Arbeitszeiten, Erwerbsarbeitszeiten zu erkämpfen. Es gibt so ein Plakat aus den 50er Jahren, das ist relativ bekannt, da ist so ein Junge drauf, der hat selbst ein Plakat und da steht drauf, samstags gehört Fatih mir. Das ist total ausgerichtet gewesen, natürlich auf den männlichen Lohnarbeiter. Und wenn wir uns aber heute unseren Arbeitsmarkt anschauen, dann sehen wir, sind super viele Frauen ja inzwischen in Erwerbsarbeit. Das heißt, das ernähre Modell hat sich aufgelöst. Ja, es gibt in den meisten Haushalten oder auch in Paarbeziehungen arbeiten beide. Also das ernähre Modell hat sich aufgelöst, aber die Emanzipation der Frau über diese Erwerbsarbeit, die ist gewissermaßen unvollendet geblieben, weil sie hat dieses doppelt. Sie muss sowohl, also sie steht sowohl in der Familienarbeit, aber auch in der Erwerbsarbeit. Und die Soziologin Regina Becker-Schmidt, die hat es die doppelte Vergesellschaftung, doppelte Unterdrückung der Frau genannt. Es gibt also heute ein Care-Defizit, also eine zurückgebliebene Sorgearbeit, auf die sozialpolitisch nicht ausreichend geantwortet wird. Also es gibt so zwei Richtungen. Zum einen möchte die Wirtschaft die Einbeziehung der Frau allein, um die Produktivität zu steigern. Dadurch hat es schon Veränderungen gegeben, so sozial investiver Natur, also zum Beispiel der Ausbau der Kinderbetreuung, ne, zu Ganztagsangeboten, jetzt Grundschule soll jetzt folgen. Auch in der Pflege hat es sich allein schon wegen demografischen Wandel und so weiter. Und man hat nämlich bei den Gewerkschaften so ein bisschen den Eindruck, dass die diese Zusammenhänge noch nicht in ihren Arbeitsbegriff integriert haben, dass die Bewertung von unbezahlter Sorgearbeit sich eben stark auswirkt auf bezahlte Arbeit und auch auf bezahlte Care-Arbeit jetzt. Und durch diese Fixierung auf die Lohnarbeit sie dadurch nicht so richtig vom Fleck kommt, nicht so richtig vorankommt. Weil also das Problem ja auch ist, dass auch wenn jetzt Care-Arbeit immer häufiger bezahlt wird, es trotzdem geringer bewertet wird als andere Tätigkeiten. Und das hängt eben ganz viel damit zusammen, weil es aus diesem unbezahlten, völlig entwerteten Bereich kommt. Aber also die Gewerkschaften, die Rolle von denen ist, denke ich, vor allem, also erstmal ihren eigenen Apparat ganz schön zu modernisieren und aufzubrechen, diese alten vermachteten Strukturen auch. Die haben selbst, das geben auch viele Studien wieder, also in der Organisation selbst herrscht zumeist ein Arbeitsethos, wo es einfach sehr lange Arbeitszeiten gibt und wenig Freizeit und so ein Riesenengagement gefordert wird. Und das steht natürlich im Widerspruch zur Forderung von beispielsweise Arbeitszeitverkürzungen. Als ich mich für diesen Podcast hier letzten Tage vorbereitet habe, da habe ich mal in einen alten Ordner reingeguckt. Ich bin Stipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung gewesen, also die eins dieser Förderwerke, was gewerkschaftsnah ist. Und wir hatten eine WissenschaftlerInnen-Werkstatt, so heißt es in dem Rahmen. Und da haben wir ein altes Interview mit Hans Böckler rausgegraben. Der war der erste Vorsitzende vom DGB. Und also ist in den 50er Jahren dieses Interview entstanden. Und das heißt auch so bei Böcklers privat. Und da sitzen, also werden interviewt Hannelore und Hans Böckler. Und Hannelore erzählt dann, dass sie ja sowieso nie was von ihrem Mann hat und er ist immer beschäftigt, die Arbeiterklasse zu retten oder so ähnlich. Und wenn er dann zu Hause ist, dann liest er sowieso nur Zeitung. Und dann sagt der Interviewer, ja, kochen Sie denn so schlecht? Oder also diese ganzen Strukturen, die leben auch noch ein Stück weit in der Gewerkschaft weiter, so ein bisschen wie mit der Kirche. Es dauert, bis dieser Apparat sich ändert. Und das wäre aber zum Beispiel erstmal vonnöten. Und dann müssen sie natürlich das, was so nicht nur bei den Gewerkschaften gefordert wird, im sozialpolitischen Sinne sonst auch gefordert würden, mit unterstützen. Und ganz besondere Rolle könnten sie, denke ich, einnehmen. Vor allem Verdi, also die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, die vertritt ja überwiegend die Care-Bereiche, die auch besonders prekarisiert sind. Also in Kinderbetreuung oder Altenpflege zum Beispiel. Die könnten, denke ich, einen Beitrag dazu leisten, dass auch diese Solidarität, die Sie angesprochen haben, darauf hinzuweisen, dass es ein Gemeinschaftsinteresse ist, wenn in diesem Bereich die Bedingungen besser werden. Denn der Care-Bereich berührt ja immer auch, oder es gibt immer so diese gegenseitige Wechselwirkung. Wenn ich eine gute Care-Infrastruktur habe, dann habe ich eine gute Möglichkeit, erwerbstätig zu sein und oder auch nicht, also vice versa.
Ich habe trotzdem das Gefühl, dass sich ja im Moment auch einiges tut und dass da ja auch die Gewerkschaften mitmischen sozusagen. Stichwort verkürzte Arbeitszeiten, die 4-Tage-Woche ist so ein Modell, das gerade stark diskutiert wird und das sogar auch praktisch ausprobiert wird von verschiedenen Ländern, Portugal, Großbritannien, Island und seit Februar auch in Deutschland. 50 Unternehmen nehmen an einem Pilotprojekt teil, das die 4-Tage-Woche testet. Und da gibt es so verschiedene Modelle. Also einmal gibt es so die Möglichkeit, es glaube ich wird in Belgien schon so gehandhabt, dass man einfach 4 Tage die Woche arbeitet statt 5 Tage und dass man eben dann in diesen 4 Tagen aber 10 Stunden am Tag arbeitet. Also die selbe Arbeit in verkürzter Zeit macht oder aber, dass man eben einfach 32 Stunden in der Woche nur noch arbeitet statt 40 bei gleichem Lohn oder aber eben dann auch bei verkürztem Lohn. So, das sind so die Modelle und da wird gerade viel ausprobiert und da setzt sich ja auch die Gewerkschaft für ein. Auch sonst wird es gerade gesellschaftlich, habe ich zumindest den Eindruck, viel diskutiert. Es gibt zum Beispiel auch ein Buch von Theresa Bücker, Alle Zeit heißt das, eine Frage von Macht und Freiheit, das viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Warum, glauben Sie, rückt dieses Thema gerade jetzt stärker in die Öffentlichkeit und ist das auch Ihr Eindruck eigentlich?
Ich bin dann gespannt, was mit dem Modellprojekt bei rauskommt. Aber zumindest ist auch, was man so aus anderen Ländern kennt, zu erwarten, dass vielleicht deshalb nicht gleich die Wirtschaftsleistung einbricht. Aber man auch Vorteile hat, wie zum Beispiel bei der Fachkräftegewinnung oder so. Dem dann da entgegenzuwirken. Aber ich, als in meiner Zeit bei der Gewerkschaft, habe auch selber bei der Gewerkschaft gearbeitet, war dort Referentin für Frauen-, Gleichstellungs-, Geschlechterpolitik und außerdem zuständig für queere Lebensweisen und SeniorInnen. Und wir haben da häufiger über unterschiedliche Zeitpolitikmodelle auch diskutiert, tatsächlich so in Werkstätten. Es gibt ja noch andere Ideen, wie zum Beispiel von Frigga Haug, also eine etwas utopischere Vorstellung, die 4-in-1-Perspektive, die dann so überlegt, 24 Stunden, die wir haben, davon könnten wir die ja gut so einteilen, dass wir 8 Stunden haben zum Schlafen und 4 Stunden für Erwerbsarbeit und 4 Stunden für Sorgearbeit. Also hier sind schon mal Erwerb und Sorgearbeit zeitlich zumindest gleich geteilt. Und dann noch 4 Stunden für politisches Engagement, weil man muss ja auch noch Zeit haben, die eigenen Interessen sich damit zu beschäftigen und umzusetzen und mitzumischen. Und ich glaube, 4 Stunden war Weiterbildung oder so. Das ist schon mal so ein Raum darüber nach. Da sehen wir auch, dass wir darüber nachdenken, über Zeitpolitik. Das heißt, Sie haben ja eingangs irgendwie so gefragt, wie gibt es eigentlich wie ist überhaupt die Verbindung von Zeit und Politik? Das finde ich eigentlich auch übrigens spannend, dass wir ja jetzt, also zu diesem Podcast überhaupt zusammengekommen sind und dadurch Zeitpolitik als was Machbares beschreiben, als was Verhandelbares, und wir uns streiten können, wie über Politik und unser Leben und die Zeit gestaltet werden kann.
Ja, das ist total spannend. Also genau, da wird eben gerade drüber viel gesprochen. Wir sprechen auch gerade drüber,
ja,
das stimmt.
Und die Bücke, also, ja, das Buch von der Bücke, ja, haben Sie jetzt eben angesprochen, ja, genau. Das habe ich auch gelesen, fand ich sehr spannend, zum Teil auch irgendwie heilsam. Also ich finde, also es hat so ein Gefühl angesprochen, denke ich, was so in der Gesellschaft auch rumwabert, vielleicht vor allem bei gerade so jüngere Elternpaare vielleicht oder so, die sich in der Rush-Hour des Lebens befinden, wo dann vielleicht sogar, also die Zeit sich super verdichtet plötzlich, vielleicht Kinder, die Sorge um die Kinder zusammenfällt, im schlimmsten Fall auch mit der Pflege der Eltern, weil wir auch immer zum späteren Zeitpunkt Kinder bekommen und so weiter. Ich denke, das greift so ein Gefühl auf und verbalisiert das und macht es intelligibel, verständlich für andere. Man könnte ja meinen, dass die Leute heute eigentlich total viel Zeit haben, total viel Freizeit haben und so weiter, weil Arbeitszeit ist sukzessive zurückgegangen im geschichtlichen Verlauf. Aber wenn man eben berücksichtigt diesen Aspekt der unbezahlten Sorgearbeit, dann sehen wir, es ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Und gerade in bestimmten Lebensphasen verdichtet es sich. Und das, denke ich, greift Bücker ganz, ganz gut auf. Und das vielleicht auch gesamtgesellschaftlich was, ja, an das wiederum Gewerkschaften anknüpfen können und was man dann irgendwie progressiv wenden kann.
Sie haben ein paar Mal schon die Corona-Pandemie und die Effekte daraus angesprochen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist es auch ein kleiner Anschubser nochmal gewesen dafür, dass das Thema gesellschaftlich eben relevanter geworden ist, diese Zeitpolitik. Ja, also während der Corona-Pandemie haben sich eben ganz viele Ungleichheiten gezeigt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass vorher die Arbeitsteilung bei der Kinderbetreuung und beim Haushalt und bei der ganzen Care-Arbeit gleichberechtigt war und die Corona-Pandemie das alles wieder zunichte gemacht hätte, sondern es ist ja eher so, das sagt auch die Hans-Böckler-Stiftung in einem Bericht, dass man abschließend festhalten konnte, dass die meisten Paare doch vor der Corona-Krise eine traditionelle Arbeitsteilung hatten bei der Kinderbetreuung und die eben zum größten Teil während der Krise, also während der Pandemie, beibehielten. Es gab also gar kein Zurück in alte Rollenmuster, sondern irgendwie ein Weiter-so. Aber die Pandemie hat dafür gesorgt, dass das uns einfach mal auffällt, ne? Und vielleicht sind ja auch daraus dann jetzt noch mehr Diskussionen entstanden um die gerechtere Verteilung der Zeit, oder?
Ja, es hat natürlich zwei Seiten, glaube ich, also auch wieder so ein dialektischer Prozess. Wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, was können Gewerkschaften tun und so weiter. Und wenn jetzt diese Böckler-Stiftung das feststellt, ich glaube, was die meinen, ist, dass es eine Grundlage tatsächlich sein kann für so einen traditionellen Rollback, weil selbst in diesen Paarbeziehungen die Arbeit, die Frauen machen, immer noch weniger ökonomischen Wert produzieren als in der Regel dann die Männer. Und im Zweifel, wenn dies also dann zusammenbricht, ist ihre Erwerbstätigkeit eben auch eher vernachlässigbar. Insofern ist da die Gefahr für den Rollback. Also so würde ich das jetzt zumindest verstehen. Und ich kann mich erinnern an Jutta Almendinger, die hat sich eingeprägt. Die saß bei Anne Will und hat sehr bestimmt gesagt, das ist jetzt ein Rückfall der Geschlechterrollen. Das wird uns über um Jahrzehnte zurückwerfen. Es wird eine Retraditionalisierung der Geschlechterrollen kommen. Das ist natürlich in der, also Dramatik, also das heißt natürlich, man wusste ja nicht, wie setzt es sich jetzt fort, in der Dramatik natürlich nicht eingetreten, aber ich finde es trotzdem, ich fand es gut, dass sie das gemacht hat und sie es auch in dieser Vehemenz artikuliert hat, weil ich denke schon, da ist ein Bewusstsein geschaffen worden, also dass man jetzt nicht wieder so total unreflektiert von dieser Erfahrung rausgeht, sondern jetzt weiß, ah ja, diese Care-Geschichte, die hält tatsächlich das Funktionieren unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft auch zusammen.
Also die Aufmerksamkeit ist größer geworden.
Ja.
Durch diese.
Ja, die Klatschenden, die an den Fenstern geklatscht haben für die Pflegekräfte, es ist jetzt natürlich nicht, das hat auch was Ironisches zurückgelassen, ne? Also was Ironisierendes, weil jetzt wirklich die materielle Antwort ist ja für die Pflegekräfte jetzt nicht gekommen. Aber da haben sich zumindest, denke ich, das, da kann man schon sehen, dass sich ein anderes Bewusstsein gesamtgesellschaftlich schon festgesetzt hat und vielleicht im kulturellen Gedächtnis dann auch haften bleibt.
Inwieweit ist das jetzt alles für Ihre Forschung eigentlich interessant? Und wo ist da der Ansatz, wo Sie jetzt als Wissenschaftlerin sagen, hier, da möchte ich jetzt noch weiter einfach Daten erheben, da möchte ich weiter drauf gucken, da möchte ich noch, das ist ein Ansatz, der mich jetzt für meine Forschung interessiert.
In meinem Aufsatz, da habe ich ja auch über so Zeit-Klassenverhältnisse gesprochen. Ne? Und wo ich jetzt angefangen habe, mich zum Thema Zeit so wissenschaftlich zu interessieren, das war eigentlich, da habe ich meine Doktorarbeit geschrieben, das war über Migrantinnen in der Kindertagespflege in Deutschland und in Frankreich. Und das war so ganz interessant, weil, also im Zuge der Industrialisierung, wir haben häufig, sprechen wir heute so von Leben und Arbeiten. Wir sagen Leben und Arbeiten so dahin, als wären das so zwei getrennte Sphären oder Kategorien. Also es gibt einmal das Arbeiten und dann gibt es das Leben. Das hat aber dann nichts mit Arbeiten zu tun. Und das ist eine Folge von dieser Trennung, der Auflösen der Großfamilie und dann Trennung von Lohnarbeit und Care-Bereich und so weiter. Und in der Kindertagespflege fällt das wieder zusammen, weil die Tageseltern in ihrem eigenen Zuhause Kleinkinder betreuen. Aber wo ich eigentlich hinaus wollte, ich hatte in dem Zuge in Beschäftigung mit Forschungsergebnisse gestoßen von einer, entweder die kommt aus Kanada oder aus den USA, also eine Wissenschaftlerin, die heißt Ali Russell Hochschild. Und die hat diesen Begriff der Zeitindustrie eingeführt. Und das finde ich zum Beispiel super spannend. Also,
das klingt so nach den grauen Männern aus Momo.
Oh ja, stimmt. Auch wegen der Zeitvorkasse und so. Ja, also auf jeden Fall, genau, sie beschreibt es als eine Zeitindustrie, die heute entstanden ist, also vor allem in den postindustriellen Ländern. Und weil die Frauen so ein großes Care-Volumen haben, geraten sie ja auch schneller in Zeitnot. Und wenn sie ihre Zeit in Erwerbsarbeit investieren, dann steigern sie ihre eigene Kaufkraft, ja, und vorausgesetzt, also weil sie ja da was erwirtschaften, und vorausgesetzt, die haben jetzt genug Kaufkraft, weil nicht alle Jobs, vor allem die Frauen machen, sind so ergiebig, aber vorausgesetzt, sie haben die, dann können sie diesen auf den Markt Zeitindustrie investieren, können sich was kaufen, sie werden zu Zeitkäuferinnen. Also das Ganze bekommt auch einen wahren Charakter und das ist ja auch folgerichtig. Also sie können sich zum Beispiel Dienstleistungen einkaufen in Form von richtig schönen, warmen, gekochten Essen, bestellt bei Lieferando, kommt es an. Dann ist die Zeit schon mal outgesourced, in der ich diese Nahrung hätte herstellen müssen. Und ich habe das dann jetzt übertragen auf Zeitklassenverhältnisse. Also wenn ich jetzt eine Person bin, die besondere Sorgeverantwortung hat, zum Beispiel die Pflege der näheren Angehörigen, dann habe ich nicht so viel Zeit, die in die Erwerbsarbeit zu investieren. Das heißt, meine Kaufkraft lässt nach. Ich bin dann benachteiligt, auch strukturell. Oft bin ich eine Frau. Zum Teil kann ich mir vielleicht eine Dienstleistung einkaufen, aber meine Zeit, die ich in Erwerbsarbeit verbringen kann, lässt definitiv nach. So, und dann auf der anderen Seite derselben Medaille ist dann die Person, die die Care-Dienstleistung anbietet, die produziert die Zeit dadurch für die andere Person. Und insofern schafft sie da auch einen Zeitwohlstand, beziehungsweise mindert auf der anderen Seite die Zeitnot. Und aber am Ende reicht das, was sie darüber selbst dann erwirtschaftet, in der Regel nicht aus, um zum Beispiel eigene Arbeitszeit zu reduzieren oder häufiger mal was bei Lieferando zu bestellen. Das heißt, da entstehen Zeitklassenverhältnisse. Und es gibt einen Satz bei Karl Marx, das Sein bestimmtes Bewusstsein, heißt er. Und wenn wir uns die Care-Verhältnisse und oder auch Beziehungen anschauen, wenn ich jetzt jemand bin, der einer sehr gehobenen Zeitklasse angehört, diese Menschen verlieren nach und nach auch gewissermaßen das Bewusstsein für die Wertigkeit von Care in diesem Auslagerungsprozess. Es fällt besonders auf, wenn man sich das Verhältnis dieser Parteien innerhalb der Zeitklassen anschaut. Also zum Beispiel, wenn privilegierte Frauen die Care-Arbeit verlagern auf weniger privilegierte Frauen, passiert ja häufig auch in einem Verhältnis von zum Beispiel dem globalen Norden gegenüber dem globalen Süden, wo so Betreuungsketten dann tatsächlich auch entstehen, wo Care-Arbeit verlagert wird entlang von zum einen Geschlechter, aber auch zu Armutsgrenzen. Ja, sind oft Frauen mit Migrationsgeschichte, die die Arbeit übernehmen. Und die Vergeschlechtlichung in dieser Kette sozusagen aufrechterhalten. Ja? Beispiel transnationale Mutterschaft können wir ja mal durchdenken. Also da gibt es dann zum Beispiel einen Haushalt in den USA, der sehr erwerbstätig ist. Sagen wir mal ein Dual-Career-Haushalt, so richtig beschäftigt. Und dann kommt eine Care-Arbeiterin aus den Philippinen in den Haushalt, um die Kinder zu versorgen. Die sind dann tatsächlich sehr zahlenmäßig sehr stark vertreten in den USA, also kommt, um sich um die Kinder zu kümmern und hinterlässt aber auf den Philippinen eigene Kinder. Die wiederum werden vielleicht von einer anderen Frau wieder betreut, die vielleicht auch noch selbst eine Migrationsgeschichte hat. Und vielleicht hätte diese Frau aber auch wieder Kinder und die werden dann wiederum von der Großmutter betreut. Also da entsteht so eine Kette und die Zeiten, in denen hier dann, also die philippinische Frau beispielsweise, die Zeiten, die sie für die Sorgearbeit verwendet, die sind so total, so weit, so absolut oder vielleicht auch entfremdet, dass die Sorgeleistung gegenüber dem eigenen Kind sich nur noch in transnationalen Raum realisieren lässt, so über die ganzen Social Media, also zum Beispiel WhatsApp oder so weiter. Wir können aktuell sehen in Politik, auch der Ampelregierung und so, was sie in ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben, dass sich Familie auch neu politisch konstituiert oder Familien pluralisieren und so weiter. Im Koalitionsvertrag ist zum Beispiel angedacht, das Sorgerecht auszuweiten auf mehrere Personen oder auch in Sorgeverantwortung neu, zum Beispiel in queeren Familien oder so, zu organisieren. Das nimmt auch zu. Also zum einen haben wir die vielen Alleinerziehenden, aber zum anderen gibt es auch so Dynamiken, dass Frauen dann vor allem so die lange akademische Karrieren oder so hatten, die da Solomutterschaften anstreben, also tatsächlich by choice Familie alleine gründen oder Co-Parentings-Versionen und so weiter.
Und ich denke, dass diese, das zu untersuchen uns sehr viel Aufschluss geben könnte für wie Care-Arbeit neu in der Gesellschaft geregelt werden könnte. Also es kommt zu ganz neuen Herausforderungen, die vielleicht dann auch neu sozialpolitisch beantwortet werden können, müssen. Und das würde mich interessieren. Da bin ich auch dran.
Das klingt total spannend und da bin ich sehr, sehr interessiert und neugierig, was da zu erwarten ist und was dabei herauskommt in den nächsten Jahren. Also es ist ja auch ein kleines utopisches Merkmal da jetzt drin gewesen, in dem, was Sie gesagt haben. Ich danke Ihnen sehr, Janina Gläser, für diese Einblicke und auch Ausblicke. Und ja, hoffe, Sie haben heute noch ein wenig Zeit für die Dinge, die Sie gerne machen und für die eigenen Kinder und aber auch für sich.
Da war was Kleines Utopisches drin, haben Sie gesagt. Aber so was Großes Utopisches. Denn also, wenn ich die Studierenden bei mir zum Beispiel frage, ja, jetzt sehen wir diese ganzen, wie das sich darlegt, viele Ausbeutungsstrukturen und so weiter, aber was können wir tun? Und dann sagen die meistens, wir müssen Kapitalismus abschaffen und das Patriarchat. Finde ich eine super Antwort. Ja. Brauchen wir Care Revolution vielleicht auch. Aber solange das halt sich nicht so konkret abzeichnet, sagen wir es mal so, sollten wir uns schon dafür einsetzen, dass bestimmte sozialpolitische Vorhaben oder Prämissen weiter gedacht werden, dass Care tatsächlich zum Kernelement des Sozialstaats wird. Das ist auch das, was die Gewerkschaften, das habe ich nämlich noch nicht zu Ende geantwortet, tatsächlich sich für einsetzen können. Da kann man das schon etwas konkreter denken. Wir brauchen auf jeden Fall eine Aufwertung von Care und das bedeutet eine bessere Bezahlung. Dann diese kurze Vollzeit, die Sie auch angesprochen haben. Dann müsste man sich auch ein bisschen damit beschäftigen auf der politischen Ebene. Wie kann ich das regulieren, dass es zu einer gerechteren Verteilung von Care-Arbeit innerhalb der Paar-Konstellationen kommt? Also kann man zum Beispiel durch neue Regelungen von Elterngeld machen oder auch Abschaffung von Ehegattensplitting und so weiter. Dann ist dieser ganze Ausbau der Care-Infrastruktur, der wird immer größer. Das heißt, die Infrastruktur muss auch weiter ausgebaut werden. Da muss man schauen, dass man die formell sichert, die Arbeitsbeziehungen, vor allem wenn das Menschen mit Migrantinnen machen, ist es oft unklar neben, also dass man das auch dann in gewinnbringende, formale, rechtlich korrekte Arbeitsverhältnisse umwandelt. Und dann müsste man auch so ein bisschen aufs Homeoffice gucken, was sich ja durch Corona auch ausgeweitet hat, dass man es langfristig so organisiert, dass auch außerhalb von Krisenzeiten, dass man das als Vereinbarkeitsinstrument nutzen kann. Ja, also dass ich zum Beispiel Kinderbetreuung innerhalb des Haushalts trennen kann von der Erwerbsarbeit innerhalb des Haushalts und so weiter. Dann gäbe es die Möglichkeit, Fürsorge, Verantwortung, Care-Arbeit, wer sie hat, das in den Antidiskriminierungsgesetzen und Politiken so zu verankern und aufzunehmen, ja. Dann, du hast angesprochen, die Beachtung der Care-Arbeit im Bruttoinlandsprodukt und in der Masse dieser unterschiedlichen Dinge, die man da hier jetzt eben angehen könnte, wäre dann die Idee, dass tatsächlich ein gesellschaftliches Bewusstsein für gemeinsames Interesse an guten Sorgebeziehungen tatsächlich entsteht und bestenfalls sogar es ein Vorteil sein kann, wenn ich Care-Arbeit erbringe. Und was ich noch gar nicht gesagt habe, ist auch noch ganz wichtig, ich glaube, was ein sehr großes Problem heute ist und wo wir uns verwehren müssen, ist dieses Thema, auch das Care-Thema, was ja viel an traditionellen Rollen und so rüttelt, dass es nicht vereinnahmt wird durch beispielsweise die AfD oder so Tendenzen von Antifeminismus und Rassismus, Queerfeindlichkeit und so weiter. Also da die Demokratie zu verteidigen. Punkt.
Sehr wichtige Punkte. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Vielen Dank auch für den Einblick, wie Wissenschaft und Politik doch ineinander greifen. Janina Gläser war zu Gast hier bei Wagnis Wissen. Das ist ein Wissenschaftspodcast von De Gruyter. Und Janina Gläser forscht und lehrt zu den Themen Gender und Care, Sozialpolitik, Queerfeminismus und Feminismus an der Evangelischen Hochschule Berlin. Danke allen fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, abonniert uns gerne auf den üblichen Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei Spotify. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Tschüss, bis zum nächsten Mal.